Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Erzähl das bitte nicht weiter. Wann haben Sie zum letzten Mal diesen Satz gehört? Oder wann haben Sie den selber gesagt? Erzähl das bitte nicht weiter. Jede und jeder von uns trägt ein Geheimnis mit sich herum, also mindestens eins. Amerikanischen Studien zufolge sind es im Schnitt sogar 13. Brauchen wir Geheimnisse? Schützen sie uns? Durchdringen sie unseren Alltag, unsere Freundschaften? Und sollten wir sie mit jemandem teilen oder sollten wir sie für uns behalten? Darüber möchte ich heute mit Ihnen im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur reden, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Welches Geheimnis haben Sie lange gehütet, bis Sie es lüften konnten oder bis Sie es lüften wollten? Empfinden Sie es als Bürde oder als Ehre, wenn man Ihnen ein Geheimnis anvertraut? Wie gehen Sie damit um, Mitwisser zu sein, wenn Sie das vielleicht gar nicht sein möchten? Das sind Fragen, die auch meine Gäste beschäftigen. Dr. Janina Steinmetz, Psychologin und Professorin für Marketing an der Bay's Business School in London. Schönen guten Morgen, Frau Steinmetz.
Guten Morgen.
Und Pfarrerin Elisabeth von Goldbeck aus Potsdam, die auch als Seelsorgerin im Hospiz auf der Insel Hermannswerder arbeitet und uns ganz bestimmt von Geheimnissen erzählen wird, die wir mit ins Grab nehmen. Herzlich willkommen, Frau von Goldbeck.
Guten Morgen auch von mir.
Bevor wir tiefer einsteigen, Frau Steinmetz, lassen Sie uns erstmal klären, was man überhaupt unter einem Geheimnis versteht. Zum Beispiel im Unterschied zur Heimlichkeit.
Ja, das ist ganz wichtig. Also ein Geheimnis ist erstmal Informationen, die jemand hat und bewusst von anderen schützt oder bewusst von anderen verbirgt. Also das ist nicht nur eben private Informationen, zum Beispiel, was habe ich zum Frühstück gegessen, das teile ich normalerweise nicht mit, weil es niemand interessiert, aber das würde ich nicht bewusst verbergen.
Darüber sei denn, Sie sind Influencerin, dann erzählen Sie das.
Genau, ja, für mein Frühstück interessiert sich leider keiner, deshalb halte ich das meistens geheim. Und die Heimlichkeit ist dann eben der Prozess, womit man das Geheimnis verbirgt. Also das kann zum Beispiel Lügen, Verschweigen, abweichendes Verhalten und so weiter sein. Und das ist dann der Teil, der auch das Geheimnis von was vielleicht Neutralem oder es kann auch konstruktiv sein, zu was psychologisch irgendwo Negative macht. Weil es ist ganz normal, dass wir nicht alles allen Leuten erzählen. Es ist ganz normal, dass wir private Informationen haben, die wir für uns verbergen. Mhm. Aber wo es dann schwierig wird für Menschen ist, wenn eine Art von Information nach außen mitgeteilt wird und gleichzeitig die Wahrheit aber was anderes ist. Und so dieses Duale im Kopf zu behalten, ich sage das eine und das andere ist wahr, das ist schwierig und das kann belastend sein. Das kann kognitive Kapazität dann kosten.
Mhm. Gehören Geheimnisse denn auf jeden Fall zum Leben oder gibt es Menschen, die keine haben?
Geheimnisse gehören auf jeden Fall zum Leben. Das merkt man schon an Kindern, wenn die sich entwickeln. Das gehört zur Eigenständigkeit, zur Abgrenzung. Die finden es dann oft ganz wichtig, ihre Spielzeuge zu verstecken vor den Eltern und eben was zu haben, was nur ihnen gehört, Informationen, die nur ihnen gehört. Und das gehört total zur Entwicklung. Und es ist auch ganz wichtig, für die Privatsphäre Geheimnisse zu haben und sich eben zu schützen. Vielleicht will ich auch was ausprobieren, vielleicht will ich ein neues Hobby ausprobieren, aber es nicht gleich erst jedem erzählen und so weiter. Und dieses Ausprobieren der eigenen Person, dazu gehören auch Geheimnisse. Und das ist völlig normal und das ist auch ganz wichtig. Belastend wird es eben, wenn sobald es so dieses Verbergen nach außen dann gibt.
Ja. Welche positiven Effekte haben denn Geheimnisse auf die Persönlichkeit und auch auf unser Selbstbild?
Das kann eben zum Beispiel sein, dass man verschiedene Facetten an sich testet, eben zum Beispiel einen neuen Sport, ein neues Hobby und dadurch sich eben ausprobieren kann, ohne sich erstmal dem Urteil anderer auszusetzen. Ne? Und dadurch kann man so ein Innenleben entwickeln, was man schützt vor anderen und eben so ein reicheres Innenleben entwickelt. Und es kann natürlich auch soziale Vorteile haben. Also wenn ich mit jemandem Geheimnis teile, dann schafft das Verbindung, dann fühle ich mich der Person oft näher. Oder auch wenn ich ein Geheimnis endlich lüfte und mich endlich preisgebe, dann kann es oft ganz, ganz erleichternd sein und entlastend für die Person.
Frau von Goldbeck, worum geht es am häufigsten, wenn Menschen Ihnen als Seelsorgerin Geheimnisse anvertrauen?
Am häufigsten geht es meiner Erfahrung nach um so Beziehungsthemen. Also gar nicht so sehr, dass man irgendwie den Ehemann, die Ehefrau betrogen hat oder dergleichen, sondern vielmehr darum, dass man dem Partner, der Partnerin, der besten Freundin etwas nicht gesagt hat oder nicht sagen möchte, weil man Sorge hat, dass es sie zu sehr belastet oder dass es sie vielleicht sie enttäuscht, sich dann abwendet oder er sich enttäuscht, abwendet. Also Geheimnisse dieser Art sind es oft, die mir anvertraut werden.
Was darüber hinaus? Also was geht über die Beziehungen hinaus?
Ja, natürlich manchmal Geheimnisse, sozusagen Lebensgeheimnisse, die Menschen lange mit sich getragen haben und die einfach, genau, sie die Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens belastet haben oder ja.
Welche Wirkung kann das haben, wenn die das eben lange mit sich herumgetragen haben? Also welche Wirkung können lang gehütete Geheimnisse haben?
Also sie können sicherlich, ziehen sie den Menschen sozusagen nach unten, prägen sie ihn, weil sie ihn eben, weil er die Belastung nicht loswerden kann, ja, weil er, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, aber sie bedrücken sozusagen.
Also wenn sie zu sehr zur Bürde werden.
Werden sie zu sehr zur Bürde werden, der Mensch kann sich nicht wirklich so entfalten, weil immer dieses Geheimnis sozusagen ihn runterzieht. Ja. Ja. Es läuft halt konstant mit, ja.
Wann ist dann so der Zeitpunkt gekommen, ein Geheimnis zu lüften? Ist es in dem Moment, in dem die Bürde einfach zu erdrückend wird, oder kann das auch ein ganz anderer Moment sein? Also vielleicht sogar ein schöner Moment, in dem man denkt, ach, jetzt ist gerade gut, jetzt kann ich das mal schnell erzählen.
Ja, genau, das kann beides sein. Also ich glaube, wenn es zu sehr bedrückt und sozusagen, also was ich erlebe, ist, dass es eben so, gerade am Lebensende, meine Erfahrung aus dem Hospiz oder auch aus dem Seniorenheim, gerade am Lebensende, wo man, wo die Menschen sich dann doch nochmal sozusagen ja, das Feld bestellen wollen, die sozusagen nach außen hin alles Mögliche regeln, aber eben auch noch dieses Lebensgeheimnis dann offenbaren oder mir mitteilen.
Nun gehören Sie als Pfarrerin ja gerade zu den Menschen, bei denen Geheimnisse besonders gut aufgehoben sind, weil sie dem Beichtgeheimnis unterliegen.
Genau.
Das heißt ja, selbst wenn Ihnen jemand ein ganz schweres Vergehen anvertraut, dann dürfen Sie diesen Menschen nicht verraten.
Ich darf den Menschen nicht verraten.
Wie gehen Sie damit um?
Also das kann, das ist auch für mich durchaus eine Bürde dann manchmal, wenn ich Geheimnisse erfahre, die wirklich schwerwiegend sind, aber ich darf sie unter keinen Umständen teilen, aber ich kann sie sozusagen für mich als Christin, ich kann sie vor Gott bringen im Gebet, also ich kann sie auch teilen, aber es hört niemand und sieht niemand außer Gott. Und ich kann aber auch, oder Seelsorgerinnen und Seelsorger können auch, das sozusagen in der Supervision teilen. Dann teilt man nicht die konkrete Geschichte, die einem anvertraut wurde. Das darf man weiterhin nicht, aber man kann teilen sozusagen, dass das einem sehr auf der Seele liegt, und da kann man dann mit dem Supervisor, mit der Supervisorin einen Weg finden, wie man dieses Schwere, wie man damit umgeht und wie man das ablegen kann. Mhm. Ja.
Jetzt interessiert mich Ihre Ansicht, die unsere Hörerinnen und Hörer bei Deutschlandfunk Kultur, wo wir heute dem Beichtgeheimnis, dem Betriebsgeheimnis, dem Bankgeheimnis, dem Familiengeheimnis und auch dem Staatsgeheimnis nachspüren mit Pfarrerin Elisabeth von Goldbeck und der Psychologin Janina Steinmetz und mit Sophia Dannenberg, die in Hamburg die 0800 22 54 22 54 gewählt hat. Guten Morgen, Frau Dannenberg.
Ja, ich heiße aber nicht Sophia, sondern Christine.
Ach, hier steht Sophia. Beides ist schön.
Sophia finde ich auch schön, ja.
Das ist Ihr Geheimnis. Eigentlich heißen Sie Sophia. Das hat der Kollege rausgefunden.
Wahrscheinlich. Gute Recherche.
Genau. Wie ist es um Sie und Geheimnisse bestellt?
Also, vielleicht sowohl als auch, also sowohl auch mal ein Geheimnis bewahren, aber ich tendiere eher dazu zur Offenheit, weil ich das eher als belastend, also in meinem eigenen Leben, meinem ganz persönlichen Leben erlebt habe. Und ich habe aber auch das mit der Beziehung erlebt, dass ich einen Freund, der neben seiner Hauptfreundin sozusagen noch eine andere hatte. Und das wir waren so eine Gruppe und haben uns einmal im Monat zum Essen getroffen. Und irgendwie wussten das alle nur. Ich habe das erst zum Schluss mitgekriegt. Dann habe ich schon mit ihm gesprochen, habe gesagt, kannst du von mir aus 10 Freundinnen haben. Aber ich finde das nicht gut, dass du das der Hauptfreundin nicht sagst. Mhm. Und dann meinte er, das geht ihn nicht, mich nichts an. Und habe ich gesagt, doch, weil du ja erwartest, dass wir da alle mitspielen. Mhm. Das haben wir ja auch gemacht. Und dann waren die aber getrennt. Also sie hat sich getrennt, sie wusste das aber nicht mit der anderen Freundin. Und dann ich war im Krankenhaus, sie hat mich besucht. Und dann dachte ich, sie weiß das. Und kam das dann raus. Und dann stellte sich raus, dass sie das überhaupt nicht wusste. Und ja, und dann war sie natürlich auch nicht gerade erbaut, dass wir ihr nichts gesagt haben. Mhm. Also wie das auch in der vorherigen Sendung schon kurz beschrieben wurde. Mhm. Sie also sind genau so ein Fall.
Ja.
Sie sind und dann hat der aber mit mir gebrochen. Und sie, nicht sie, sondern er. Mhm. Weil er das unverzeihlich fand, dass ich ihr das gesagt habe. Aber es war eigentlich aus Versehen und so.
Ja. Ja. Sie sind gerade mit dem Hund unterwegs, kann das sein?
Nein, ich bin allein unterwegs ohne Hund.
Weil sie gerade spazieren gehen, man hört sie atmen, man hört, dass sie.
Ja, okay, das hört man leider sie, so laut.
Dass sie unterwegs sind.
Ja.
Wie haben denn, wie hat die Freundin reagiert? War sie ihnen sehr dankbar dafür, dass sie das erzählt haben? Oder also war sie eben sauer, weil sie gesagt hat, Leute, das hättet ihr mir sagen müssen, denn ihr seid doch eigentlich Freunde?
Genau, das Letztere. Mhm. Aber wir sind jetzt gut befreundet, also wir konnten das alles klären. Mhm. Zum Glück.
In welchem Moment haben Sie sich entschlossen, der Freundin das zu erzählen, Frau Dann?
Ach, das war eigentlich, weil ich dachte, sie weiß das schon, weil die ja getrennt waren. Mhm. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen und dann sagte sie, dann habe ich gesagt, wusstest du das gar nicht, dass er jetzt die hat? Und sagt sie, nee, auch jetzt nicht, ne? Also nach der Trennung. Weil die andere ist mit ihm zusammen in Urlaub gefahren und da habe ich gedacht, dann ist die Sache ja eigentlich klar. Und deshalb habe ich das irgendwie gesagt und dann stellte sich raus, dass sie das nicht wusste. Mhm. Ja, und das, also ich wollte das gar nicht oder ich hätte es auch nicht gesagt, wenn das noch so akut aktuell gewesen wäre. Mhm. Aber er war dann sauer. Das macht man nicht und solche Sachen, hat er dann gesagt.
Frau von Goldbeck, was hätten Sie getan, wenn Frau Dannenberg zu Ihnen gekommen wäre und gefragt hätte, soll ich das erzählen oder soll ich das nicht erzählen?
Oh, das ist in dem Fall wirklich schwierig, weil die Freundin ja zu Recht annehmen kann und auch Sie, Frau Dannenberg, wenn der Mann mit einer weiteren Frau dann schon in Urlaub fährt, dass das klar ist und zum einen auch, dass man kann auch annehmen oder ich hätte angenommen, dass die Trennung daher rührt, dass er eben eine andere Frau hat. Ja, dass sich ihre Freundin von dem Mann getrennt hat, weil er eben eine andere Frau hat oder es andere Beziehungsprobleme gibt, das kann natürlich ja, nicht auch sein.
Mhm. Ja, es gab andere Beziehungsprobleme und deshalb hat sie sich getrennt. Und ja, dann kam das eben, dass ich das aus Versehen sozusagen offengelegt habe. Ja,
also ich glaube, ich persönlich hätte es für mich behalten, und geguckt, wie die Freundin reagiert über die Tatsache, dass eben der Mann mit jemand anderem verreist. Aber auch das ist ja eigentlich uninteressant für die Freundin, mit wem der Ex-Freund verreist. Oder also ich bin da ein bisschen tatsächlich zwiegespalten.
Ja.
Frau Steinmetz, wie geht's Ihnen mit dieser Geschichte?
Ja, ich finde es eine ganz, ganz spannende Geschichte. Da ist schon sehr viel drin, was ich ganz wichtig finde, weil man kann sich das vorstellen, der Fremdgehende in der Situation hat natürlich absolutes Interesse, das Geheimnis zu behalten und lebt eben mit dieser Bürde, das eine zu sagen, das andere zu tun, was zu verheimlichen. Aber jetzt die Frau Dannenberg als natürlich Außenstehende hat ja gar nicht dieses Interesse, das zu verbergen und sich diese quasi psychologische Mühe zu machen, dieses Innerliche zu denken, was weiß die Person, was weiß die Person, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und man merkt doch so richtig, wie viel angenehmer es ist, einfach offen sprechen zu können und ja, doch wie unangenehm diese Situation war beim Abendessen, was darf ich sagen, was darf ich ausplaudern, habe ich irgendwas Falsches gesagt. Und das ist natürlich belastend und für den Fremdgehenden, der nimmt diese Belastung auf, um diese Situation mit vielen verschiedenen Freundinnen weiter haben zu können. Aber die Frau Dannenberg hat ja nichts davon in der Situation und will das viel lieber loswerden. Also das ist doch interessant, wer quasi von dem Geheimnis profitiert und wer die Bürde davon trägt. Und manchmal tragen die Bürde Menschen, die gar nichts davon haben, wie jetzt in diesem Fall.
Der Fremdgehende schien ja auch gar keine Schuldgefühle zu haben oder der schien sich auch gar nicht zu schämen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das stimmt.
Also ja, das hilft dann natürlich.
Also was mich damals auch gewundert hat, das ist eigentlich so ein Freigeist und hat immer gesagt, also lieber ehrlich sein und dafür vielleicht unfreundlich. Und in dem Fall fand ich ihn total konventionell sozusagen und auch macho-mäßig. Und so, und das hat er sonst immer gar nicht an den Tag gelegt. Das kam ja noch dazu für mein, wie soll ich sagen, für das Erleben oder wie ich das halt fand. Mhm. Und wie gesagt, das habe ich ihm auch gesagt, aber da war er wirklich ganz, wie soll ich sagen, wie Männer ihm, wie es ihnen zugeschrieben wird, so hat er da reagiert. Ne?
Das ist ein interessanter Punkt, Frau Steinmetz. Machen Männer oder führen Männer andere Geheimnisse mit sich herum als Frauen und gehen sie auch anders mit Geheimnissen um als Frauen?
Ich meine, generell sind schon Geheimnisse doch auch oft die gleichen zwischen den Geschlechtern. Also oft ist es eben sowas wie Untreue oder auch finanzielle Geheimnisse, Schulden und so weiter. Was jetzt, glaube ich, wichtiger ist als jetzt per se das Geschlecht, ist auch, was Frau Dannenberg auch angesprochen hat, so die Scham damit. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich tue was Falsches, dann ist das Geheimnis natürlich noch belastender, weil dann einerseits diese, ich muss einerseits darauf achten, was sage ich, was tue ich, was habe ich wem erzählt und muss die ganze Zeit aufpassen. Und es hat noch die emotionale Scham dazu. Wenn ich jetzt aber denke, naja gut, das ist eben Geheimnis, da muss ich jetzt gucken, dass es keiner rausfindet, aber das belastet mich jetzt nicht, dann ist das schon psychologisch wesentlich leichter zu verarbeiten. Also man hat natürlich vielleicht jetzt auch in dem Fall von dem fremdgehenden Mann so ein bisschen ein Interesse daran, vielleicht die eigene Misstat so ein bisschen schön zu reden und um sich dadurch dann das Leben leichter zu machen. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich mache eigentlich gar nichts Falsches, dann ist es auch leichter, das zu verbergen, als wenn mich eigentlich Schuldgefühle plagen. Also es ist mehr so, wie ernst nehme ich jetzt diese Tat? Und wenn ich das Gefühl habe, naja, als Mann ist es normal, viele Freundinnen zu haben, dann fällt es natürlich mir leichter, das zu verbergen.
Frau von Goldbeck.
Ja, ich finde auch noch einen anderen Punkt wichtig zu erwähnen. Frau Dannenberg, Sie haben erzählt, dass es der Freundeskreis, der aus mehreren Personen ja besteht oder bestand, davon wusste. Und Sie waren die, die als letztes davon erfahren hat. Aber die sozusagen betrogene Freundin wusste es eben gar nicht. Und ich finde es schwierig, ich weiß natürlich nicht, wie das bei Ihnen konkret abgelaufen ist im Freundeskreis, aber sozusagen der Mann sagt, der Fremdgehende sagt jedem aus ihrem Freundeskreis, ich habe da jemanden, aber sag's nicht weiter. Also für mich schiebt er die Verantwortung komplett auf sie ab, schiebt ihnen sozusagen die Bürde zu, weil die betrogene Frau gehört ja auch zu ihrem Freundeskreis. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihnen allen oder mehr oder weniger gutes Verhältnis zu ihnen allen im Freundeskreis. Und der fremdgehende Mann schiebt sozusagen die Verantwortung auf sie, sie die Freunde, und sie können dann sozusagen sehen, was sie damit machen. Aber auf keinen Fall dürfen sie es weitersagen. Ja? Und dann macht er ihnen sozusagen hinterher noch Vorwürfe, dass sie es getan haben. Also das finde ich auch sehr schwierig, würde aber auch nicht sagen, dass das typisch Mann oder so ist, sondern ja, das ist typisch Mensch oder manche Menschen tun
ja,
das.
Ja, ja.
Haben Sie denn damals, das Final, Frau Dannenberg, haben Sie denn damals zu dem Freund gesagt, ich weiß nicht, ob ich dieses Geheimnis wirklich für mich behalten möchte? Du vertraust mir jetzt was an, da will ich eigentlich gar nicht Teil von sein.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich das überhaupt nicht in Ordnung finde. Mhm. Und dass ich finde, er müsste ihr das sagen. vor allem, weil er das ja immer sonst an den Tag gelegt hat. Und da auf einmal galt das alles nicht mehr. Ja. Und das hat mich ziemlich empört.
Ja, zu Recht.
Ja, so. Mhm. Genau.
Dankeschön.
Aber dann hat er mit mir gebrochen, nicht sie. Ja.
Dankeschön, dass Sie uns diese Geschichte erzählt haben und weiterhin einen guten Spaziergang in Hamburg, Frau Dannenberg.
Im Regen.
Im Regen. Dankeschön.
Ja, gerne. Danke auch.
Frau Steinmetz, die Geschichte von Frau Dannenberg bringt mich auch nochmal zu der Frage, was gehört eigentlich so zu den Klassikern bei Geheimnissen? Also ist es zum Beispiel die Affäre?
Ja, das ist schon einer der Klassiker, vor allem für jetzt so langfristige Geheimnisse, ne? Also da sind es wirklich so finanzielle Sachen, sowas wie Schulden, auch Sucht, das eigentlich, ob das jetzt Spielsucht ist oder Alkoholismus, sowas, das gehört da ganz integral dazu, dass das verheimlicht wird. Und eben sowas wie Affären, das sind so die langfristigen Geheimnisse, die Menschen so lange mit sich rumtragen und die dann sehr belastend sind. Dann gibt es natürlich mehr kurzfristige Geheimnisse, ne? Wenn ich einen Job habe und aber versuche, mich woanders zu bewerben, dann halte ich das natürlich geheim und sage das nicht direkt meinem Chef, dass ich eigentlich weg will und sowas. Oder auch, wenn jemand schwanger ist und das am Anfang geheim hält und so ein bisschen heimlich am alkoholfreien Bier nippt und so. Das sind natürlich andere Arten von Geheimnissen, die sich dann aufklären werden und wo es so einen klaren Weg gibt, dass es jetzt temporäre Geheimnisse sind und dass es da dann eben eine Auflösung gibt. Aber was schon wesentlich schwieriger ist, sind so die Geheimnisse, die man dauerhaft mit sich rumträgt. Also die Affäre wird man wahrscheinlich nie preisgeben oder die Spielsucht oder was es sonst noch gibt. Und das führt eben dazu, dass man das Gefühl hat, man lebt so ein bisschen zwei verschiedene Leben. Es gibt die eine Wahrheit, die nur ich kenne, und es gibt die andere Wahrheit, die andere denken. Und das ist dann doch sehr belastend und das ist doch sehr viel belastender, als jetzt vielleicht ein, zwei Monate heimlich Jobinterviews zu führen, aber nicht das Gefühl zu haben, man ist jetzt eine andere Person oder andere denken jetzt wirklich was anderes von einem.
Hm. Wie ist es so mit der sexuellen Untreue oder mit der emotionalen Untreue? Würden Sie dafür plädieren, auch die zu behalten oder sie offen zu legen?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, generell, wenn man Geheimnisse offenlegt, was das eigene Ziel davon ist. Also das kann natürlich was sehr Befreiendes haben, das weiß die Frau von Goldbeck sicher wesentlich besser als ich. Und das macht aber natürlich auch was mit der Beziehung. Also wenn man jetzt nach einer Trennung dem Partner oder der Partnerin noch sagt, und übrigens war ich auch untreu, dann ist die Frage, warum sage ich das? Sage ich das, um mich zu erleichtern und um kein Geheimnis mehr zu haben? Sage ich das, damit die Person wirklich alles weiß, was passiert ist? Oder hat es doch vielleicht eher das Ziel, das nochmal zu trennen, die Beziehung nochmal weiter wegzuschieben und zu sagen, ich wusste die ganze Zeit was du nicht wusstest. Und dadurch entsteht nochmal mehr so ein Spalt zwischen den Menschen. Mhm. Also es ist so ein bisschen die Frage, es ist jetzt nicht per se, würde ich sagen, immer sinnvoll, Geheimnisse zu lüften oder es ist nicht immer befreiend. Wenn das andere verletzt, dann kann es auch ein ganz egoistisches Motiv sein, dass ich sage, ich will das loswerden und was das mit anderen macht, ist mir eigentlich egal. Also man sollte jetzt nicht einfach sagen, alle Geheimnisse müssen immer an die Luft.
Man könnte ja sagen, Frau von Goldbeck, man muss in einer Partnerschaft alles erzählen, weil man den anderen ja liebt.
Das würde ich nicht so sagen, weil wir haben ja schon am Anfang, Frau Steinmetz hat das ja schon sozusagen erwähnt, dass sie, dass für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen entscheidend ist, dass er auch Geheimnisse hat und Kinder fangen dann eben im jungen Jahren dann eben sozusagen an, ihre kleinen Geheimnisse zu haben vor Mama und Papa und ich würde das auch weiter ausweiten, eben natürlich bis ins Erwachsenenalter. Ich muss nicht alle Geheimnisse teilen. Sie können auch bei mir bleiben, ja, also oder ich darf auch Geheimnisse haben und erzähle die nicht meinem Partner oder meiner Partnerin. Dazu gibt es sozusagen keine Pflicht. In dem von Ihnen geschilderten Fall, Frau Steinmetz, oder also theoretischen Fall sozusagen, dass die Trennung war und danach der eine Partner der getrennten Partnerin, dem getrennten Partner sagt so, ich war dann auch übrigens untreu, da würde ich sagen, das ist dann das ist, das Geheimnis sollte er weiter behalten und das schadet eigentlich nur der anderen Person. Dann geschah das wahrscheinlich aus vielleicht so was wie Rache oder so irgendwas. Aber das bringt niemandem etwas, dieses Geheimnis dann nochmal zu teilen, also der Ex-Partnerin, dem Ex-Partner mitzuteilen, weil es verletzt nur noch mehr. Mhm. Ja.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Pfarrerin Elisabeth von Goldbeck und der Psychologin Janina Steinmetz über die Macht von Geheimnissen, die uns ja auch deshalb faszinieren, weil sie nur uns selbst gehören, samt der damit verbundenen Wünsche und Träume. Sollten deshalb auch Kinder schon früh Geheimnisse haben oder haben die früh Geheimnisse, Frau Steinmetz? Wann fängt das an?
Ja, so bis, das ist ganz interessant, eigentlich so bis 5 oder so können Kinder das gar nicht unbedingt kognitiv, weil die dann noch gar nicht wissen, dass es möglich ist, dass ich was weiß und andere aber was anderes denken. Ne? Das ist ja auch relativ komplex, wenn man sich das vorstellt, dass ich eine Information habe und muss gleichzeitig abspeichern, ich weiß die, aber du weißt die nicht, du denkst was anderes. Ne? Das muss man ja erstmal schaffen, das im Kopf zu behalten. Mhm. Und so aus der Forschung wissen wir, dass so bis 4 oder 5, dass Kinder einfach gar nicht können. Also die denken, dass alles, was sie wissen, auch andere wissen und umgekehrt. Und dann setzt es eben langsam ein, dieses Wissen, ich denke das eine und andere Menschen denken was anderes. Und erst dann kann man ja eigentlich wirklich Geheimnisse behalten. Weil sonst ist man ja gar nicht in der Lage, überhaupt zu wissen, was ist ein Geheimnis, was ist das, was andere nicht wissen, was ich weiß. Und dann entwickelt sich das, dass Kinder auch Geheimnisse haben wollen und da ganz, ganz freudig mit umgehen und ganz, ganz gerne auch den Eltern sagen, ich weiß was, was du nicht weißt und so weiter. Und da auch ganz viel Spaß und Autonomie draus ziehen an dem Entwickeln von diesen Geheimnissen.
Frau von Goldbeck, Sie sind Mutter und Sie sind auch Großmutter. Haben Sie das erfahren, dass die Geheimnisse Ihrer Kinder, ich unterstelle, dass Sie solche hatten, auch als Abgrenzung wichtig waren und dass Sie auch stolz darauf waren, was ganz alleine für sich behalten zu können, was eben Mama und Papa nicht wussten?
Auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die hatten ihre Geheimnisse oder haben ihre Geheimnisse. die ändern sich natürlich im Laufe der Zeit, aber wenn sie dann doch irgendwann davon erzählt haben, dann mit so einem Gefühl von Stolz, ich wusste was, was du nicht wusstest oder ich hatte was, was du nicht, von dem du nichts wusstest. Also dann, das hatten die auf jeden Fall und haben sie auf jeden Fall.
Ja. Ich vermute, dass es schöne Geheimnisse gewesen sind.
Ja, glücklicherweise waren es schöne Geheimnisse, soweit ich davon erfahren habe.
Haben Sie noch welche im Kopf? Erinnern Sie sich an?
Das ist nicht wirklich vielleicht ein Geheimnis jetzt aus unserer Perspektive, aber so dieses, meine Tochter dann mit 2 Euro sich irgendwie eine Schokolade gekauft und die ganz heimlich irgendwo gegessen und Monate später fand ich dann das Papier, so ja, das Schokoladenpapier, so diese Art von Geheimnisse. Und natürlich auch sowas. Ich will Papi zu Weihnachten das und das schenken oder zum Geburtstag aber das darfst du nicht verraten oder dann ein Geheimnis, was sie mir gegenüber offenbart haben, aber ihrem Vater nicht.
Ich würde gerne Anke Horstkamp mit in die Runde nehmen, ruft uns an aus Berlin und hat genau zu dem Thema etwas zu sagen. Guten Morgen, Frau Horstkamp.
Guten Morgen. Ich fange mal an mit kleinen Kindern.
Ja.
Ich habe mich viele Jahre mit dem Thema Missbrauch beschäftigt. Mhm. Und ein Thema ist dann immer auch Geheimnisse, was man schon mit Kindergartenkindern besprechen kann, dass sie unterscheiden lernen zwischen schönen und spannenden Geheimnissen und solchen, die belasten. Und mein Thema ist, dass da zwischen Erwachsenen und Kindern halt ein Machtgefälle ist und dass niemals Erwachsene Kinder verpflichten dürfen, ein Geheimnis zu halten. Und ich habe dann mehr im größeren Bereich gearbeitet mit Jugendlichen oder Pubertierenden. Und wenn die einem erzählt haben, Lehrer XY stinkt immer nach Alkohol, und da habe ich gesagt, naja, wollt ihr das mal der Schulleitung sagen oder so. Dann hieß es, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall und so. Und dann habe ich gesagt, ihr dürft über alles reden. Und auch was aus dem Klassenraum, also was Lehrer tun oder so, dürfen Kinder drüber reden. Und Ja, das ist mir ganz wichtig, dass man Schwächere niemals zum Schweigen verdonnern darf.
Wobei es sicherlich auf die Geheimnisse ankommt. Wann würden Sie sagen, Frau Horstkamp, sind Geheimnisse für Kinder wirklich schädlich?
Naja, wenn Geheimnisse, hatten wir ganz am Anfang der Sendung schon, schafft auch Intimität. Und darauf setzen zum Beispiel missbrauchende Erwachsene. Und dass da ein, sagen wir mal, ein Schutzraum entsteht, der aber den Missbrauchenden schützt und nicht das Kind. Und deswegen würde ich immer Kinder sagen, Kinder dürfen alles ausplaudern, was sie jedenfalls selber wollen. Da würde ich auch immer zu ermutigen.
Frau Steinmetz, nun haben Sie vorhin schon von den Kita-Kindern gesprochen und haben gesagt, bis 3, 4 Jahre ist das richtig schwierig für die, weil sie gar nicht wissen, was ein Geheimnis ist, weil sie ja davon ausgehen, alle wissen alles gleichzeitig.
Ja, genau, genau.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, den Frau Horstkamp jetzt anspricht.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, was Frau Horstkamp sagt. Ja, und das ist auch was, was dann ja auch Missbrauchstäter oft ein bisschen ausnutzen. So, wenn dann Kinder älter werden und eben diese Intimität, wie gesagt wurde, dass ja auch Kinder lieben, ne? wenn Erwachsene ihnen Geheimnisse anvertrauen und sagen, das ist unser kleines Geheimnis, vielleicht, dass man mit dem Opa 3 Kugeln Eis bekommt, statt sonst nur einer. Und das ist ja eigentlich was ganz Schönes, was Kinder dann lieben und was Kinder verbindet mit Erwachsenen. Und dadurch ist es dann ganz schlimm, wenn Missbrauchstäter eben sowas oft dann ausnutzen, ne? Und sagen, dass das, was wir da machen, ist unser Geheimnis, das darfst du niemand sagen, das ist nur zwischen uns, das vertraue ich nur dir an. Und dadurch eben diesen Missbrauch fortsetzen können, durch dieses Ausnutzen von dem Bedürfnis von dem Kind, Geheimnisse zu teilen mit Erwachsenen.
Wie löst man das als Erzieherin, wie löst man das als Lehrerin? Ich stelle mir diesen Konflikt wirklich schwierig vor.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch ganz wichtig, was Frau Horstkamp gesagt hat, dass es normalisiert wird, dass man über alles sprechen kann. Ne? Und dass vielleicht kommt dann mal was Peinliches raus für Eltern oder so, aber dass eben alles gesagt werden darf als Norm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann können Kinder für sich entscheiden, ob sie Geheimnisse behalten wollen, die eben ihnen gehören. Aber dann müssen sie keine Geheimnisse für andere tragen, weil das ist doch sehr schwierig für Kinder.
Frau Horstkamp, wie gehen Sie ganz allgemein mit Geheimnissen um? Ist es Ihrer Ansicht nach gut für uns, Geheimnisse zu haben?
Ach, so allgemein kann ich das gar nicht sagen. Ich versuche, möglichst offen zu leben. Und klar, wenn mir jemand, eine Freundin zum Beispiel, sagt, ich habe Krebs, ich möchte nicht, dass das der Verein weiß, ja, so etwas, das schaffe ich dann schon. Also das ist mir dann so plausibel, dass irgendeine Krankheit, dass man nicht möchte, dass eine größere Gruppe das weiß. Das fällt mir dann nicht schwer. Aber ansonsten bin ich auch eher eine Freundin der Offenheit. Ich suche aber auch nicht nach Geheimnissen. Ich rede nicht mit Leuten so, dass die mir möglichst viel anvertrauen. Ja.
Ich hänge jetzt gerade an diesem Gedanken, kann ein Geheimnis eine Beziehung stärken? Haben Sie das erlebt, Frau Horstkamp, dass eine Freundschaft, die Sie geführt haben oder immer noch führen, enger geworden ist dadurch, dass Sie Mitwisserin oder Mitgeheimnisträgerin geworden sind?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gibt persönliche Freundschaften, die schon sehr ans Eingemachte auch gehen, die sehr offen sind und wo man auch innerste Gedanken teilt. Aber wenn es in Richtung geht, das darfst du aber niemandem sagen, da werde ich immer skeptisch. Also klar, bestimmte Dinge erklären sich von selbst, dass man die nicht weiter plaudert.
Ja, Frau Steinmetz, wie ist es allgemein? Geheimnis als Beziehungsverstärkung?
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Ja, genau, wenn man das, eben die Intimität, die auch schon angesprochen wurde durch Geheimnisse, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt vielleicht eine besondere Vertraute dieser Person und nur ich weiß das und nicht andere. Das kann natürlich was Schönes sein, wenn es jetzt um sowas geht, vielleicht wie eine Schwangerschaft oder eine neue Partnerschaft, die sich anbahnt oder sowas. Das kann auch so ein bisschen ausgenutzt werden, ne? Gerade im Job, wenn es so um strategische Sachen geht, dass manche Leute von Informationen ausgeschlossen werden und manche mit einbezogen. Also man kann dieses Verbindende von Geheimnissen einerseits für was Schönes verwenden und zu sagen, das ist jetzt Intimität, die geschaffen wird zwischen zwei Menschen. Und natürlich sage ich nicht allen meinen Freunden alles, sondern eben nur den besonderen, besonders wichtigen Sachen. Aber das kann auch ausgenutzt werden, dass sich so Allianzen bilden oder so Gruppen oder andere Leute ausgeschlossen werden von Informationen. Also kann man Information einerseits als Verbindendes und einerseits so ein bisschen als Waffe irgendwo benutzen.
Mhm. Frau Hauskamp, Dankeschön für diesen Beitrag, dass man auf keinen Fall Kinder verpflichten sollte, ein Geheimnis zu behalten. Danke Ihnen sehr dafür. Und wir gehen von Berlin nach Düren zu Jürgen Keimer. Guten Morgen, Herr Keimer.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe ein Spiel geschrieben, das heißt Kick Donald. Und dieses Spiel kann man auf seinem Mobile-Phone kostenlos herunterladen. Und in diesem Spiel geht es darum, einen Code zu erraten. Und dieser Code ist ein Geheimcode. Und ich habe das gemacht, damit man sich so ein bisschen entspannen kann bei dem Spielen. Und dieser Geheimcode eben, das macht eben halt auch Spaß, das Spiel zu spielen. Es sind eigentlich, deshalb heißt das Spiel Kick Donald, zwei Spiele. Das eine, da kann man so Enten kicken. Und das andere Spiel heißt Mindmaster, das ist eben, damit startet man eigentlich, wenn man Kick Donald aufruft. Und dabei kann man diesen Code erraten. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich zu dem altbekannten Spiel Mastermind, schon längere Zeit gibt. Und ich habe das jetzt noch erweitert, also bei Mastermind geht es darum, Farben zu erraten, einen vierstelligen Farbcode. Und ich habe das jetzt noch erweitert um Formen. Vier Formen und man kann dann aus bis maximal 10 Farben und 10 Formen auswählen und dabei hat das Spiel dann 25 Millionen Möglichkeiten und das gelingt einem dann tatsächlich auch noch innerhalb von 10 Schritten mit einem Feedback, was man in dem Spiel dann bekommt, das Ganze zu lösen. Also
das klingt witzig und das kann man sich kostenlos im Netz angucken, runterladen?
Im Netz nicht, sondern auf seinem Mobile-Phone. Also wenn man dann auf die Stores geht, den App Store oder den Play Store, dann kann man das da einfach runterladen. Da muss man halt nach Kick Donald suchen und dann geht das da.
Was hat Sie bewogen, dieses Spiel zu erfinden, Herr Keimer? Das ist ja mal eine witzige Idee, mit einem Geheimnis umzugehen und mit Geheimniscodes.
Also eigentlich ist es so, dass ich mich über den amerikanischen Präsidenten ziemlich geärgert habe und habe dann gedacht, da muss doch mal einer irgendwas dagegen machen. Und deshalb habe ich dann so ein Spiel mir ausgedacht, wo man so Enten kicken kann. Da wandert oben, das ist das Spiel, das andere Spiel eigentlich, da wandert dann diese Ente, die heißt dann Sir Donald Quacksalot, über dem Weißen Haus und kann die dann mit einem Ball wegkicken. Also so sozusagen sich so ein bisschen abreagieren und dann verschwindet die Ente nach unten und dann kann man die wieder neu einsetzen mit einem Button, der heißt dann Put In. Und und das ist aber eigentlich mehr oder weniger sinnlos. Man kann sich so ein bisschen da abreagieren. Die Enten, sie sind halt lustig. Ich hoffe, dass da viele Leute viel Spaß mit haben. Und das war mir dann aber zu wenig, sondern ich wollte, dass man sich auch, vielleicht mag man ja denken, dass der amerikanische Präsident nicht so viel denkt. Und deshalb habe ich dann so ein Knobelspiel dazu programmiert.
Ich habe sowas noch nie gehört. Ich finde, das ist eine schöne Idee, Frau von Goldbeck. Was sagen Sie zu Jürgen Keimers Idee Kick Donald?
Ja, also so wie ich das verstehe, ich glaube, das weckt die Begeisterung vieler, weil es eben auch Spaß macht, sozusagen auf spielerischer Ebene und nur auf spielerischer Ebene sozusagen Geheimnisse zu lüften, zu knacken, wie auch immer. Dass man da noch 5 andere Kombinationen versucht und noch 100 andere Kombinationen, bis man zum Ziel kommt. Und dann hat man ein kleines Erfolgserlebnis. Und ich glaube sehr wohl, was Sie sagen, sofort, dass das sozusagen der Entspannung dient. Weil wir doch, glaube ich, auch gerne Geheimnisse lüften wollen, solange sie eben auf einer spielerischen oder entspannten Art geschehen.
Herr Keimer, die digitalen Geheimnisse, die stehen ja in engem Zusammenhang mit dem, was Sie da erfunden haben. Also man fragt sich immer, was wissen Google, was wissen Apple, Meta, TikTok, was wissen die eigentlich alles über uns? Ist Ihre Idee auch so ein bisschen so ein Gegenentwurf, zu sagen, das kann auch schön sein? Also ich möchte bei diesen digitalen Geschichten auch mitmachen und ich möchte ihm was Positives entgegensetzen?
Ja, genau, so ist das. Also ich möchte, dass die Leute eben halt auch viel Spaß haben und auch sehen, dass es mal anders geht. Und ja, also das Schöne ist, auch wenn man vielleicht schon mal ein bisschen älter ist oder so, man kann seinen Kopf dabei trainieren. Man muss also verschiedene Dinge im Kopf haben und ich habe da auch eine umfangreiche Hilfe zugeschrieben. Man muss versuchen, das Spiel zu verstehen. Das ist zuerst auch schon mal so ein bisschen ein kleiner Hinderungsgrund oder eine kleine Hürde. Man muss das Spiel verstehen und ja, dann kann man diesen Code auf einfache Weise dann auch lösen. Und das ist so ein bisschen ähnlich auch wie Sudoku oder so oder andere Knobelspiele. Wenn man das mal verstanden hat, relaxt das einfach. Und man kann das spielen, wenn man beispielsweise im Zug sitzt oder beim Arzt wartet oder so und die einfach die Zeit dann ein bisschen totschlagen muss.
Jürgen Keimer aus Düren hat ein schönes Spiel erfunden. Kick Donald. Dankeschön, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ja, gerne.
Frau Steinmetz, auch was Herr Keimer erzählt, ist ja das, was auch Sie vorhin gesagt haben, Geheimnisse zu bewahren oder sich überhaupt mit Geheimnissen zu beschäftigen, ist auch eine mentale Herausforderung. Das ist ja gar nicht so leicht, sich alles zu merken. Also wem darf ich was sagen? Wem darf ich das nicht sagen? Was weiß denn diese Person bereits? Was passiert, wenn es rauskommt? Wie kriegt unser Kopf das eigentlich hin?
Das ist ganz spannend, finde ich, mit dem Spiel, weil das sieht man so generell, wenn Menschen was Bedrohliches haben, dass es oft Spiele gibt, die so ein bisschen damit umgehen. Ne? So, es gibt ja auch Horrorfilme oder so ein bisschen so Kampfspiele, wo so bedrohliche Sachen so ein bisschen spielerisch irgendwo verarbeitet werden. Ne? Kinder haben das ja auch. Wenn die vielleicht einen Unfall gesehen haben, dann spielen die danach den Unfall nochmal nach, um so ein bisschen spielerisch dieses Bedrohliche irgendwo zu verarbeiten. Und das kann man auch in dem Spiel sehen, wenn man vielleicht sich von der weltpolitischen Lage bedroht fühlt und das dadurch so ein bisschen ins Spaßige aufnimmt und dadurch so diese Anstrengung des Geheimnisses so ein bisschen in eine kleine Herausforderung oder eine spielerische Herausforderung so ein bisschen ummünzt. Also das sieht man generell, dass Menschen Bedrohliches oft durch Spielerisches oder durch ein bisschen Leichteres irgendwo verarbeiten oder besser damit zurechtkommen.
Ich würde gerne eine Brücke schlagen in die zweite Stunde zum Thema Geheimnisse, Frau von Goldbeck. Warum fällt es vielen Menschen eigentlich leichter, Therapeutinnen oder Seelsorgerinnen ein Geheimnis anzuvertrauen als ihrem Partner oder der Partnerin?
Ja, weil ich denke, in der Regel sind die Seelsorgerinnen, die Therapeutinnen, die Ärzte und so weiter, die sind halt quasi neutral. Ja, sie sind halt jemand, der dann nur das konkrete Geheimnis erfährt, aber nicht meine ganze Lebensgeschichte. Ja, also was ich für Angewohnheiten habe oder wo ich auch echt selber total schwierig bin, sondern jetzt als jemand, der ein Geheimnis erzählt, sondern wenn ich wenn mir Geheimnisse erzählt werden, dann bin ich für die erstmal sowieso der Schweigepflicht an die Schweigepflicht gebunden, das ist klar, aber ich frage nicht nach und oder doch, ich frage nach, aber ich kenne die Person nicht, wie sie aufgewachsen ist oder sowas. Und für mich als Seelsorgerin ist es ganz wichtig, unsere Aufgabe ist nicht zu urteilen, zu beurteilen, schon gar nicht zu verurteilen, sondern einfach zu hören, dass sich der Mensch entlasten kann. Und ob ich das dann groß finde, das Geheimnis, oder unbedeutend, das ist völlig egal. Es geht, für den Menschen ist es ja, der mir das anvertraut. Für den Menschen ist es so wichtig, dass er mir das anvertraut und eben nicht dem Partner oder der Partnerin.
Sagt Elisabeth von Goldbeck, die heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Dr. Janina Steinmetz, die ist Psychologin und Professorin für Marketing an der Bays Business School in London, und mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54, die Thomas Kruse in Putlitz bei Brandenburg oder in Brandenburg gewählt hat. Guten Morgen, Herr Kruse.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Ihr Geheimnis.
Ja, mein Geheimnis ist, dass mein Uropa Fortuna Düsseldorf mitgegründet hat und ich aber ein Fan einer ganz anderen Mannschaft bin.
Nämlich?
Oh Gott, muss ich das jetzt hier sagen? dass ich das lüfte, also wer mich kennt, der weiß, welchem Verein ich nachrenne. Aber das Interessante ist aber dabei, dass das tatsächlich auch in meiner Familie kaum gesprochen worden ist, weil mein Uropa scheinbar bei der Abwicklung von dem Verein, aus dem er dann irgendwann Anfang 1900 geflogen ist, der war sauer auf die.
Ja.
Und deshalb war das immer so ein offenes Geheimnis in der Familie. Und ich selber, ich bin also 1970 geboren und mein Uropa ist 1969 gestorben mit 95 Jahren. Oh. Und wie soll ich das sagen? In den 70er Jahren habe ich nicht gewusst, dass Fortuna Düsseldorf direkt im Zusammenhang mit meiner Familie steht. Und das habe ich erst 1981 durch Zufall erfahren, als ich mit meiner Schulklasse, also ich bin gebürtiger Düsseldorfer, im Rheinstadion damals war und auf die Mannschaft der damaligen Fortuna Düsseldorf gestoßen bin. Und dort war Egon Köhnen bei. Das war ein Fußballer. Und der hat mich erkannt und hat mich direkt angesprochen, wie es meiner Oma geht. Und dadurch habe ich erst erfahren, dass mein Uropa einer der Mitbegründer von Fortuna Düsseldorf war.
Wissen Sie denn, warum der Uropa das so lange geheim gehalten hat?
Ich habe keine Ahnung, warum das in der Familie überhaupt nie besprochen wurde. Das ist der Witz ist, dass ich von meinen Cousins wusste, dass die brennende Fortuna-Fans sind und sich auch überall für eingesetzt haben. Zum Beispiel gibt es auch in Düsseldorf im Krankenhaus im Kaiserswerth einen Kreissaal, ein Fortuna Düsseldorf Kreissaal. Den haben die mitorganisiert. Das habe ich alles überhaupt erst so am Rande mitbekommen. Und ich habe das auch meine Tante gefragt, die noch lebt, die also in dem Haus noch lebt, das mein Uropa gebaut hat. Ich habe die gefragt, warum das ein Geheimnis war. Und dann meine Tante hat immer gesagt, also sie hat sich überhaupt nie für Fußball interessiert. Deshalb spielte das für sie keine Rolle.
Jetzt frage ich mich, warum Sie verbergen? Also Sie können das jetzt vor einem Millionenpublikum lüften,
ja, ich
Herr
kann
Kruse.
Sagen.
Sie können
ich kann ja? Ich kann's sagen, weil das... Weil
Pass
das
auf, ich taste mich mal ran, welche Farben, also Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, sind aber jetzt in Brandenburg. Farben in Nordrhein-Westfalen, rot-weiß?
Ich sag's ganz einfach, haben Sie auf. Das Problem ist, dass ich Dortmund und Schalke-Fan bin. Verstehen Sie, das ist eine in sich auf... ja, das ist nicht...
Das ist ein nett. Paradox.
Genau, das darf eigentlich nicht sein. Und dann auch noch Fortuna Düsseldorf, mit Fortuna Düsseldorf direkt in Kontakt zu stehen, ist dann sehr problematisch.
Aber alle Ihre Freunde wissen Bescheid, also Schalke und Dortmund. Nee, oder gibt es ein paar, die das nicht wissen?
Nein, die von, wer das jetzt hört, also die von Dortmund wissen ja auch nicht, dass ich Schalke-Fan bin und die von Schalke wissen ja nicht, dass ich Dortmund-Fan bin. Und das kann ich, aber ich denke mal nicht, dass ich jetzt um mein Leben zu fürchten habe.
Jetzt kennen wir ein Geheimnis schon von Ihnen, Herr Kruse. Aber wir haben ganz am Anfang der Sendung gesagt, jeder von uns hat im Schnitt 13. Was sind denn die anderen 12, wo wir jetzt so nett beim Plaudern sind?
Natürlich hat jeder für sich seine Geheimnisse. Aber ich glaube nicht, dass das wirkliche Geheimnisse sind in der Form, als wenn das etwas wäre, was schlecht ist oder so. Sondern ich denke, dass jeder so Geheimnisse hat, ich sag mal, aus seinem Leben heraus. Also dass zum Beispiel bestimmte Umstände, ich sag mal, dass das Kind weiß, dass es gar nicht von dem richtigen Vater ist. Oder die Mutter weiß, dass das Kind nicht von dem Mann ist, der glaubt. Also ich denke, das sind so brutale Geheimnisse. Aber ich denke, dass es dann auch so, also zum Beispiel Sachen gibt, so vielleicht Noten, das Zeugnisse, dass Eltern ihren Kindern einen erzählen, du musst gut sein und was auch immer und erzählen, wie gut sie angeblich in der Schule selber gewesen wären und nachher kommt raus, wenn die dann gestorben sind, die Eltern, und man kriegt die Zeugnisse in der Hand, man denkt dann, oh Gott, und die hat mir jahrelang erzählt, wird besser. Ich denke, dass Geheimnisse nicht immer schlecht sein müssen. Geheimnisse sind auch manchmal, sagen wir mal, niedlich oder vielleicht auch Liebe, Menschen, die sich lieben und sich nicht, sich nicht trauen, sich das gegenseitig zu sagen. Und da könnte zum Beispiel das Geheimnis wieder zum Problem werden, weil wenn zwei das gleiche Geheimnis haben, also sich gegeneinander zu lieben und sie trauen sich nicht, sich gegenseitig zu öffnen, dann werden sie ihre Liebe nie bestätigt bekommen. Mhm. Ja, also ich denke, dass das Wort Geheimnis nicht nur negativ besetzt ist.
Wovor, Frau Steinmetz, können uns Geheimnisse dann auch schützen?
Ja, da finde ich, sind ganz, ganz spannende Sachen schon in der Geschichte. Also natürlich ist es nicht nur Negatives, auch vor allem, wenn man Geheimnisse für andere hat. Ne? Also man kann sich natürlich selber schützen, wie der Hörer. Als jemand, der lang in Köln gewohnt hat, kann ich natürlich verstehen, dass man seine Allianz zu Düsseldorf geheim halten möchte. Aber so kann man sich eben schützen vor dem Urteil vor anderen, ne? Oder vielleicht vor lächerlich gemacht werden und so. Oder man kann aber natürlich auch andere schützen, also vor, wie gesagt, mit der unerwiderten Liebe. Mhm. Also Geheimnisse kann man auch für andere haben, aus einem positiven Willen heraus und nicht nur, weil man eben zum Schweigen verpflichtet worden ist.
Mhm. Der Uropa, Frau von Goldbeck, von Herrn Kruse, ist 95 Jahre alt geworden. Hat er auf dem Sterbebett, Herr Kruse, eigentlich, oder kurz bevor er dann gegangen ist, hat er Geheimnisse gelüftet, der Uropa?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin 1970 geboren. Ja. Das heißt also, der war ein Jahr tot, also ein halbes Jahr tot, wie ich erst gekommen bin. Ja. Und ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern.
Hat die Familie auch nie was von erzählt, dass der Opa
Ich meine nur, ich kann mich an 1970 leider nicht mehr erinnern, wie das damals so alles war.
Mhm. Frau von Goldbeck, es sind ja oft die Lebensgeheimnisse der älteren Generationen, die eben ein Leben lang mit sich getragen wurden. Also die haben viel getragen und ertragen, die haben auch viel verschwiegen. Wie oft erleben Sie, dass Menschen, kurz bevor sie dann sterben, Ihnen als Seelsorgerin Geheimnisse anvertrauen?
Also das erlebe ich schon hin und wieder. Also diese Art von großen Lebensgeheimnissen, schmerzhaft, traumatisch, ja auch bisweilen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, auf der Flucht vergewaltigt worden oder von Russen vergewaltigt worden, dann hier in Potsdam, wo ich erlebe. Also Frauen, die dann, die das die ganze Zeit mit sich getragen haben und zum Teil auch, oder vor allem Frauen, zum Teil auch das nicht weitererzählt haben. Oder auch Männer, die im Krieg als Soldat Schreckliches erlebt haben, die das, ja, von denen man das dann vermuten kann, also die Familie rekonstruieren das vielleicht, aber in der Familie wurde nicht drüber gesprochen, die das dann auch durchaus mir erzählen, ja.
Und nutzen viele Menschen diese Möglichkeit, dann von dieser Bürde befreit zu werden, indem sie mit ihnen sprechen?
Also nein, es sind nicht viele Menschen, weil es braucht auch, es muss sich auch ein bisschen ein Vertrauensverhältnis aufbauen, bis Menschen sich mir anvertrauen. Ich bin natürlich Seelsorgerin und da mit in dieser Funktion trete ich in das Zimmer, ob nun im Seniorenheim, im Krankenhaus oder im Hospiz. Aber das sagt man dann nicht, sagen die meisten dann nicht sofort, sondern es ergibt sich dann im Laufe eines Gesprächs oder eines zweiten Gesprächs dann, ja.
Herr Kruse, ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie Ihr Geheimnis gelüftet haben, dass Sie Schalke und BVB-Fan sind, obwohl der Opa Fortuna Düsseldorf. Man kann ja auch den Podcast hören, insofern sind Sie sowieso gefangen.
Genau, aber Mist, jetzt habe ich mir aber was eingebrockt.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich das eingebrockt haben. Ich danke Ihnen für diesen Anruf aus Putlitz in Brandenburg. Warum sind Sie eigentlich von Düsseldorf nach Brandenburg?
Oh, das ist eine, also sagen wir mal so, das war ganz, der Grundgedanke war, Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Mein Vater hat in Unterrath eine Spedition gehabt. Und ich bin in einer Mühle drin gewesen, die ich von der anderen Seite, also von zwei Seiten betrachten konnte. Und wie ich dann so in den 90er Jahren unterwegs war, habe ich gemerkt, dass das Leben sich in Düsseldorf so verändert und ich einfach einen neuen Weg gesucht habe. Und dann Anfang der 2000er war es dann so, dass sich die Situation so ergeben hat für mich, dass plötzlich die Möglichkeit bestand, einen kompletten radikalen Wandel in meinem Leben zu machen. Mhm. Und den habe ich dann vollzogen. Und ja, wie gesagt, ich habe einfach mein Leben verändert. Und das war der Grund, warum ich 2004 aus Düsseldorf weggegangen bin.
Ein Neuanfang in Brandenburg. Dankeschön.
Genau.
Thomas Kruse, es hat Spaß gemacht mit Ihnen. Tschüss.
Bleiben Sie gemütlich.
Tschüss. Danke für den Anruf. Eine Überraschungsparty zum Geburtstag oder ein Geschenk, das noch nicht verraten wird. Das sind Geheimnisse, über die wir uns freuen. Aber was ist mit denen, die seit Jahren bewahrt werden und immer stärker drücken? Das ist eine Frage im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur an Pfarrerin Elisabeth von Goldbeck und die Psychologin Janina Steinmetz. Frau von Goldbeck, welche Risiken sind damit verbunden, wenn wir zu lange warten, ein Geheimnis offenzulegen? Sie haben ja vorhin von der älteren Generation erzählt, die dann manchmal erst auf dem Sterbebett ihr Geheimnis lüftet.
Also, was mir sofort einfallen würde, ist, um einen medizinischen Begriff zu gebrauchen, wenn man das nicht oder wenn man zu lange wartet, das chronifiziert sich sozusagen. Es wird chronisch. Es ist so ein dauerhafter Bestandteil meines Lebens und versperrt vielleicht ja dann auch, ich sag jetzt mal, Entfaltungsmöglichkeiten oder auch nur eine Entfaltungsmöglichkeit in einem Bereich, dass man, weil man dieses Schreckliche erlebt hat oder etwas Schreckliches erlebt hat, ein schreckliches Geheimnis hat und das einen immer dauerhaft begleitet über Jahre und Jahrzehnte, ich kann nicht mehr fröhlich lachen oder entspannt sein, weil das immer auf meiner Seele liegt. Und das wäre das, was ich sagen würde, ist die Gefahr, wenn man es, könnte eine Gefahr sein, wenn man es nicht erzählt, dass sich das sozusagen chronifiziert.
Ein ehemaliger Priesteramtskandidat schreibt uns per Mail, ich habe viele Jahre im Kontext der katholischen Kirche gelebt und im Priesterseminar studiert. Gerade weil sie mit dem Beichtgeheimnis verbunden ist, konnte ich dort Dinge aussprechen, mit denen ich sonst ziemlich alleine war. Meine Homosexualität, Wut, Zweifel, Bedürfnisse, seelische Schmerzen. Gleichzeitig mussten im Rahmen der Priesterausbildung immer wieder Gespräche mit den dafür verantwortlichen Priestern geführt werden, in denen auch sehr persönliche Bereiche des eigenen Lebens zum Thema wurden. Was ich dabei als belastend erlebt habe, es gab für mich keine klar erkennbaren Grenzen dafür, was gefragt werden durfte. Auch darüber, was über die eigene Person geschrieben wurde und wer davon Kenntnis erhielt, gab es kaum Transparenz. Vielleicht liegt genau darin für mich die Spannung beim Thema Geheimnisse. Es kann befreiend sein, etwas einem Menschen anzuvertrauen, wenn es geschützt bleibt. Aber wir brauchen auch Dinge, die uns gehören dürfen und Räume, in denen wir nicht vollständig durchschaubar sein müssen. Zustimmung, Frau von Goldbeck und Frau Steinmetz?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Zustimmung. Es braucht diese Räume, wo wir was für uns behalten. Dürfen und müssen und es kann umgekehrt auch niemand uns nötigen, ein Geheimnis oder Geheimnisse zu offenbaren.
Frau Steinmetz.
Ja, das genau, das würde ich auch so sehen. Das ist schon ganz wichtig, das eigene Private zu haben, weil das auch ganz viel Autonomie schafft. Ne? Das sieht man auch bei Kindern. Je autonomer die werden, desto mehr haben die auch Geheimnisse. Andererseits, was der Hörer geschrieben hat, zeigt doch auch, wenn man das Gefühl hat, dass man in der Öffentlichkeit vielleicht eine andere Person ist als privat, also wenn man das Gefühl hat, eigentlich das, was ich nach außen zeige, ist nur die Fassade und das richtige Ich ist doch jemand anderes, vielleicht homosexuell und nach außen stellt man sich anders dar und so weiter, dann ist das doch sehr belastend. Also es sind schon ein bisschen zwei verschiedene Sachen zu denken, okay, das eine ist meins und das gehört mir und das bestimme ich, wie ich das teile und das andere ist, glaube ich, so ein bisschen, was das belastend ist. Ich stelle nach außen was da, was nicht ich bin. Und das, was nach außen ist, ist falsch. Und wenn die anderen wüssten, wer ich wirklich bin, dann würden sie anders über mich denken. Und das ist, glaube ich, das, was doch Menschen sehr belastet und was schwierig ist, auf die Dauer zu tragen.
Das heißt, so ein Geheimnis hilft uns auch dabei, die Wahrnehmung, die andere von uns haben, zu beeinflussen?
Ja, genau, natürlich. Wenn ich vielleicht, wie der Hörer gesagt hat, homosexuell bin und das, ich möchte, dass andere das wissen und das vielleicht für meinen Beruf, in dem Fall scheint es ja für den Beruf doch eine Beeinträchtigung potenziell zu sein, dann kann ich natürlich das Geheimnis für mich behalten und dadurch eben beeinflussen, wie ich wahrgenommen werde im Job. Das tun wir natürlich alle irgendwo, wenn wir uns professionell verhalten, erzählen wir vielleicht nicht, dass wir gestern ein paar Gläser Wein zu viel hatten, sondern versuchen uns so zu verhalten wie jemand, der ganz professionell und vorbereitet ist. Das ist natürlich alles bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Aber wie die Frau Goldbeck von Goldbeck auch schon gesagt hat, je chronifizierter das wird, desto mehr, denke ich, wird es dann zu einer dauerhaften Belastung. Also wenn ich über Jahre doch wichtige Teile meiner Persönlichkeit verbergen muss, dann ist es eben einfach psychisch sehr anstrengend und kostet Kraft und Energie, die ich vielleicht sonst für andere Entfaltungsmöglichkeiten investieren könnte. Hm.
Karin Lege ruft uns an aus der Lutherstadt Wittenberg. Guten Morgen, Frau Lege.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Soll ich gleich mit meinem großen Geheimnis anfangen?
Unbedingt.
Also es geht um eine mehr oder weniger lustige Geschichte aus der Nachkriegszeit. Damals lebten wir, meine Eltern und wir mit drei Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren, am Rande eines Dorfes, hier in der Nähe von Wittenberg. Und es wurde auf unserem Hof, wo auch noch andere Familien und Onkel und so weiter lebten, ein Schwein gehalten. Das musste unbedingt gemeldet werden in der Nachkriegszeit. Und schon gar nicht durfte das geschlachtet werden, ohne dass man das gemeldet hat. Aber natürlich haben das die Eltern bzw. der Onkel getan. Und in der Familie wurde gesagt, bitte niemand erzählen, dass wir ein Schwein geschlachtet haben. Na, das konnten wir gar nicht wissen, warum und so, aber wir sollten es nicht erzählen. Inzwischen waren wir mal bei einer anderen Familie eingeladen im Dorf, die Eltern, die drei Kinder. Und das Erste, was wir nach der Begrüßung hörten, war von meiner 4-jährigen Schwester, wir haben kein Schwein geschlachtet.
Großartig.
Die Eltern sind fast, ich weiß nicht wie, aber sie haben nicht reagiert, sie haben keinen Ton gesagt, sie sind vielleicht auch nicht rot geworden. Also ich weiß es nicht, aber diese Geschichte wurde immer wieder erzählt, jetzt inzwischen schon lange, lange nicht mehr. Aber nachdem ich Ihre Sendung nur mit traurigen Sachen, oder nicht traurig, aber doch mit Sachen gehört habe, die doch sehr kritisch waren, musste ich diese Geschichte erzählen.
Das ist eine wunderbare Geschichte. Und Frau Steinmetz, sie sagt mal wieder, oder sie ist wieder ein Beleg dafür, dass man bei Kindern nicht zu früh damit anfangen sollte, sie auf Geheimnisse aufmerksam zu machen.
Genau, genau, weil natürlich kann man dem Kind sagen, erzählt es nicht, aber dann versteht das Kind nicht, was es stattdessen machen soll, weil es denkt ja darüber nach, ne? Es war ja ein wichtiges Ereignis und dass man das dann einfach verschweigen kann und über was anderes sprechen, das ist natürlich für uns Erwachsene klar, aber das für ein 4- oder 5-jähriges Kind ist das natürlich schwieriger und das muss man dann genauer instruieren, wenn man so ein Geheimnis behalten will.
Ist das eigentlich zur Familiengeschichte geworden, Frau Lege?
Naja, neben vielen, vielen anderen. Natürlich ist das immer wieder mal aufgetaucht, aber ich muss sagen, in letzter Zeit wenig, aber ich habe ja von den Enkelkindern das leere Buch bekommen, Oma, erzähl mal, und da habe ich diese Geschichte reingeschrieben und da ist sie mir wieder eingefallen, aber die ist ja so, so lange her.
Aber sie ist unbedingt erzählenswert. Schön, dass Sie es im Buch auch festgehalten haben. Wie machen Sie es denn grundsätzlich mit Ihren Geheimnissen? Verteilen Sie Ihre Geheimnisse auf Mitwisserinnen und Mitwisser oder gibt es nur einen Menschen, der ziemlich viel von Ihnen weiß?
Also, wer von mir was weiß, das weiß ich vielleicht gar nicht mal, dass derjenige was oder diejenige was von mir weiß. Aber wenn mir jemand, eine Freundin sagt, du, da, ich muss dir mal was erzählen, aber erzähl es nicht weiter, dann sage ich sofort, bitte erzähl es mir nicht. Ich will das dann gar nicht wissen. Nicht um sie zu schützen, sondern um mich zu schützen. Ich weiß ja gar nicht, auch vielleicht fällt mir das doch mal raus. Also ich will keine Geheimnisse wissen und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Geheimnisse. Vielleicht erlebe ich zu wenig.
Frau von Goldbeck, ist es bei Ihnen, Sie zuckten gerade so, geht es Ihnen auch oft so? Also Sie haben ja nun ganz oft mit Geheimnissen zu tun als Seelsorgerin. Denken Sie auch manchmal, auch, das würde ich jetzt lieber nicht hören?
Also tatsächlich als Seelsorgerin, da bin ich in meiner Rolle, sage ich mal, da sage ich nicht, nee, das erzählen Sie es mir bitte nicht, sondern höre zu, aufmerksam zu. Bei Freundinnen und Freunden oder also im privaten Bereich, da denke ich manchmal auch, okay. Und es ist interessant halt, also da muss ich für mich auch oft meine Rolle klären dem Gegenüber und sagen, fragst du mich jetzt oder sagst du mir das jetzt, weil wir befreundet sind, oder sagst du mir das jetzt, weil ich Seelsorgerin bin? Und da nochmal klar zu haben, in welcher Funktion sagst du mir das? Ich würde das auch als Freundin nicht weitererzählen, wenn sie mich oder derjenige mich bittet, es nicht weiterzuerzählen. Aber natürlich, wenn ich eben nur so etwas so mitgeteilt bekomme, dann von Freunden, von Familienmitgliedern oder so, dann versuche ich erstmal ein bisschen die Rolle zu klären und sage und denke auch manchmal, oh, brauche ich nicht.
Frau Lege, vielen Dank für die Geschichte. Wir haben kein Schwein geschlachtet. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke Ihnen sehr und wir gehen von Wittenberg nach Leipzig zu Christa Mansdewald. Frau Mansdewald.
Ja. Ja, guten Morgen.
Guten
Schön,
Morgen.
Dass ich noch komme. Und zwar, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Herrn aus Brandenburg. Ich bin auch vor 38 Jahre in Köln.
Ach.
Bin 2014 mit 66 Jahren nach Leipzig gezogen und habe auch ein ganz anderes Leben begonnen und bin sehr glücklich hier. So, das nur zu den Vorrednern aus Brandenburg. Ich bin philosophische Praktikerin und habe keinen therapeutischen Ansatz. Ich bin als in meinem ersten Leben Naturwissenschaftlerin geworden, dann Künstlerin und habe später einen 3-jährigen Lehrgang bei Dr. Gerd Achenbach gemacht in Köln, der die erste philosophische Praxis in Deutschland gegründet hat. Es ist also, ich mache Gespräche in meinem Atelier mit immer einer Person. Und ich möchte das sagen, dass es also erstmal keinen therapeutischen Ansatz hat. Ich habe auch die Schweigepflicht. Und es kommen zu mir Menschen, die eben diese offene Bühne schätzen, die nicht irgendwie eingenordet werden mit irgendwelchen posttraumatischen Angststörungen oder sowas. Sie möchten einfach etwas preisgeben. Sie tun sich schwer, etwas auch einer unbekannten Person zu artikulieren. Aber wenn sie das erstmal geschafft haben, ich höre zu 80% zu, ich kommentiere nicht und das ist immer eine sehr schöne, ich habe auch ich sage nicht eine Stunde, es kostet auch nichts bei mir, weil ich schon so alt bin und ich mache das einfach, um den Menschen so wieder nahe zu kommen und sie sind erleichtert, dass ich nichts weiß, dass ich bin wie eine offene Bühne, ohne Bühnenbild. Und ja, das wollte ich nur noch beisteuern, dass es also ganz wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir diese Geheimnisse, die ja manchmal auch sehr belastend sind. Ja, wir haben ja von schönen Geheimnissen gesprochen, aber auch belastende Geheimnisse. Und ja, dafür biete ich eben diese Bühne.
Fällt Ihnen das denn gelegentlich schwer, Frau Mansdewald, auf moralische Bewertungen zu verzichten und einfach nur zuzuhören und diese offene Bühne zu sein?
Überhaupt nicht. Ja, also vielleicht macht das auch mein Alter jetzt mit fast 78 Jahren, dass ich also da also einfach dem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ja ganz wohlwollend gegenüber sitze. Und es ist das Atelier, sind die Bilder. Also noch keiner ist rausgerannt und hat gesagt, um Gottes Willen, da kann ich nicht sitzen. Sondern es kommt einfach zum Gespräch.
Was für Bilder sind das in Ihrem Atelier?
Naja, das sind also keine Bilder, wo man den Apfel und das Brot sieht, sondern es sind alles Bilder, wo man sich was denken kann. Es sind ganz moderne Bilder. Ja, also es ist nichts, was jetzt manchmal gibt es, sieht man Menschen, aber nicht so, dass man sie erkennt oder dass man sagt, naja, es ist eine Figur vielleicht, ja. Mhm.
Was haben Sie mitgenommen aus Ihren Besuchen von Achenbachs philosophischer Praxis in Köln? Also was von dem, was Achenbach macht, machen Sie jetzt in Leipzig?
Naja, also natürlich nicht in dieser Form. Achenbach ist ja jetzt auch im Ultental und hat da die Villa Hartungen und macht da seine großen, der wird auch bald 79 nächstes Jahr, also macht immer noch seine Fortbildungen. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich im viel kleineren Maße das mache. Ja, ich mache diese Einzelgespräche und das ist für mich sehr, sehr, ja, sehr bereichernd. Ich habe selbst eine Familie mit 3 Kindern, die sind alle weit weg. Aber das, was ich hier mache, erfüllt mich sehr. Ja, ich habe junge Menschen, Studenten oder auch ältere Menschen, die mit einem Trauerfall beschäftigt sind, also ganz unterschiedlich.
Frau Steinmetz, das ist ja im Grunde genommen vorbildlich, was Frau Manns-Dewald anbietet. Einfach nur zuhören und einen Raum zu schaffen und eine Bühne zu bieten für Menschen, damit die mal erzählen können, ohne bewertet zu werden.
Ja, das ist ganz spannend. Das finde ich passt auch zu dem, was Frau von Goldberg vorhin gesagt hat mit den verschiedenen Rollen. Ne? Das finde ich eigentlich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass wenn gerade vielleicht Freunde oder Freundinnen zu einem kommen, und einem Geheimnis anvertrauen, dass dann oft so ein bisschen die Rolle unklar ist. Ne? Will ich das einfach loswerden oder will ich Rat oder will ich, dass die andere Person mir hilft, das Geheimnis zu bewahren oder will ich vielleicht irgendwie das teilweise lüften? Und in dem Fall von der Hörerin ist dann die Rolle sehr viel klarer, ne? Das wirklich einfach loszuwerden, ohne jetzt Rat zu suchen oder ohne Hilfe zu suchen, sondern wirklich einfach nur dieses menschliche Teilen, ohne dass jetzt damit andere Funktionen verbunden sind. Das ist doch eigentlich ganz spannend. Das könnte man natürlich auch im privaten Umfeld klarer machen, ne? Wenn man Geheimnisse anvertraut, zu sagen, warum sage ich dir das jetzt? Will ich deine Hilfe oder will ich damit was anderes oder will ich mich wirklich nur befreien oder will ich einfach diese Geschichte in die Welt tragen oder was ist die Funktion dieses Teilens? Das ist doch ein ganz spannender Punkt.
Dankeschön. Achso, Frau von Goldbeck.
Ja, ich habe mir viel jetzt dabei auf oder ein, Frau Manns-Dewald, das finde ich, Sie geben einem Geheimnis einen Raum. Das fand ich so einen schönen Gedanken gerade, der mir gekommen ist. Sie geben dem einen Raum, sozusagen ja auch wortwörtlich mit den Bildern, die da auch noch zu sehen sind. Und was sich immer aus diesem Geheimnis, was dann in dem Raum ist, entwickelt, das lassen Sie entwickeln, so, oder das entwickelt sich. Und das finde ich so schön. Also das hat einen Raum, ja. Und auch für die Menschen, die zu Ihnen kommen, hier ist mein Geheimnis und hier bleibt es oder hier verändert es sich oder hier geht es aus der Tür raus und es passiert dies oder jenes. Das finde ich eine schöne Idee, sage ich jetzt mal. Ja. Oder nicht nur eine Idee, sondern eine schöne Umsetzung.
Ich würde sogar sogar einen Spielraum, ja. Mhm. Es wird ein Spielraum mit allen Dimensionen und das auch zu artikulieren für diesen Menschen, der da vor mir sitzt, ist das ja auch schon ein Riesen, ja, das ist eine Anstrengung. Und ich merke, dass das auch schon damit, also das schon sehr viel Mühe kostet, aber es ist auch wichtig, dass dann das mal rauskommt von den Menschen, unkommentiert von mir und dass es einfach auch ein Teil von ihnen ist, ja, und darf sein, darf, ohne dass man damit belastet, ohne dass es eine Belastung wird. Und das ist auch etwas, was die Menschen dann auch selbst erkennen und sagen so, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann sage ich, ja, aber das haben Sie jetzt gesagt, ja. Und das ist immer ein sehr schönes Ergebnis für mich.
Für uns war es ein schönes Ergebnis, dass Sie sich gemeldet haben und von Ihrer Arbeit erzählt haben. Dankeschön, Frau Manns-Dewald.
Vielen Dank, dass ich noch ins Gespräch kommen durfte.
Danke Ihnen auch. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Psychologin Janina Steinmetz und Pfarrerin Elisabeth von Goldbeck und mit Peter Metzger über Geheimnisse. Schönen guten Morgen, Herr Metzger.
Meine Frage bezieht daran, was mache ich eigentlich, wenn mir jemand unter dem Siegel der Verschwiegenheit ein Geheimnis erzählt und ich werde nicht damit fertig.
Das müssen wir erstmal sacken lassen. Das ist eine sehr wichtige und interessante Frage, aber man muss wirklich in der Tat eine ganze Weile drüber nachdenken. Frau von Goldbeck, das kann uns als Freund, als Freundin natürlich auch total belasten, wenn wir Mitwisser werden, wenn wir von einem Geheimnis erfahren, was vielleicht wirklich so schwer wiegt, ich weiß nicht, was auch immer es sein mag, Straftat oder was auch immer, wo wir eigentlich...
Muss nicht unbedingt, es kann auch was ganz Normales sein, was vielleicht für andere, für den, der den es betrifft, eine schlimm ist und möchte nicht, dass es jemand anders erfährt, aber er muss es halt jemandem erzählen. Ja.
Und wir haben den Impuls oder Sie haben den Impuls zu sagen, eigentlich will ich das nicht wissen und jetzt wird es richtig schwierig. Ja, jetzt wird es für mich zur Last.
Ich sehe die Frage, ja.
Ja. Frau Steinmetz, möchten Sie zuerst oder Frau von Goldbeck?
Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Ja, es ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn jetzt, einerseits kann man sich natürlich dadurch geehrt fühlen, ne? wenn jemand anderes einem was mitteilt und dadurch eben ins Vertrauen gezogen wird. Andererseits kann es natürlich auch belastend sein, was, glaube ich, vielleicht der Geheimnisteilende fast unterschätzt, ne? Weil das eigene Geheimnis so schwer wiegt und dieses Loswerden vielleicht gut tut und man damit vielleicht völlig unterschätzt, dass es auch was mit der anderen Person macht. Es ist ja nicht das Geheimnis des Hörers, ne? Sondern man bekommt es nur mit. Vielleicht würde es da helfen, doch auf die Person nochmal zuzugehen und vielleicht zusammen zu überlegen, gibt es noch andere Möglichkeiten, dieses Geheimnis vielleicht anderen Leuten mitzuteilen oder teilweise zu lüften oder auch teilweise zu lösen, um nicht, damit das nicht der Endpunkt ist, dass man als Hörender dasteht mit diesem Geheimnis und das nur zu tragen hat und nichts weiter dazu tun kann. Ne? Man ist ja dann so ein bisschen hilfloser Beistehender und das ist sicher eine belastende Situation und das sollte man vielleicht so ein bisschen auch zurückgeben, dass das nicht so der Endpunkt sein kann, des Geheimnisteilens.
Sollte man das nur vielleicht zurückgeben oder sollte man klipp und klar sagen, das wird mir jetzt zu viel, sorry?
Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich belastend ist, so hört es sich ja jetzt an, dann finde ich, kann man das schon sagen und kann auch sagen, gibt es da jetzt was, wo wir damit umgehen können? Also kann man dieses Geheimnis vielleicht weiter lüften oder kann man die Situation verbessern, sodass jetzt nicht einfach nur der Hörende da jetzt mit dasteht und nichts damit tun kann?
Also das wäre auch meine Idee gewesen, zu sagen, darf ich, also dem, der es mitgeteilt hat, dass der Empfänger sagt, darf ich es jemand mitteilen, weil es mir zu viel wird. Dann, er hat es ja schon gehört. Es ist ja jetzt nicht so, dass er es ankündigt, der Absender sozusagen des Geheimnisses, sondern der Empfänger hat es ja schon gehört. Und da würde ich auch dem Absender sagen, darf ich es teilen? Es ist mir zu schwer oder es ist so schwer. Und wenn es so ein Geheimnis ist, was sozusagen in gewisser Weise eine Lösung, wo es eine Lösung gäbe, ja, es gibt ja eben verschiedene Formen von Geheimnissen, dann würde ich vielleicht auch fragen, können wir das nicht gemeinsam da und dahin gehen oder dem und der Person sagen, aber mir alleine, das wird mir zu schwer.
Herr Metzger, hat Ihnen das ein bisschen geholfen?
Naja, weil es gibt ja auch Geheimnisse, ich bin ja als Postler, unterlage ich ja auch drei verschiedenen Geheimnissen, die mich hätten ins Gefängnis bringen können. Gell? Postgeheimnis zum Beispiel, Dienstgeheimnis, Amtsgeheimnisse und so weiter. Gell? Am besten war es manchmal auch, dass man dann niemandem überhaupt was über den Betrieb, über seinen Beruf erzählt, obwohl man vielleicht sogar auch stolz auf seinen Beruf ist. Gell? Aber man darf nichts erzählen und man erzählt es besser gar niemandem irgendwas dann.
Und haben Sie es so gehalten, dass Sie gesagt haben, okay, dann muss ich jetzt eben in den vielleicht auch nicht ganz so sauren Apfel beißen, aber ich muss es einfach respektieren, dass das mit meinem Beruf verbunden ist und deshalb schweige ich.
Ja, und privat, es gibt auch Menschen, die können einem wirklich auch alles aus der Nase rausziehen. Ja.
Das ist schwer zu sagen, so stopp, darüber erfährst du jetzt nichts. Ich werde dir oder zu der Sache oder zu dem Thema nichts sagen. Das ist sehr schwer.
Ja. Wobei die Kleine da mit den die keine Schweine geschlachtet hat, die wurde ja auch damit nicht fertig. Die wollte es ja jemandem erzählen und wurde damit ja auch nicht fertig, gell? Und sie hat ja kein Geheimnis erzählt, weil sie hat nur erzählt, dass sie das nicht gemacht hat. Das, aber ja. Ich fand die witzig übrigens auch, aber das ist halt bei kleinen Kindern, ist das halt so, je kleiner die Kinder sind, ja. desto leichter kann man auch ein Geheimnis aus denen rauskriegen.
Ja. Herr Metzger, damit haben Sie jetzt eine tolle Brücke geschlagen zur nächsten Mail. Vielen Dank. Es geht nämlich in dieser Mail um eine Enkelin, 11 Jahre alt. Im vergangenen Jahr hatten wir ein Gespräch über Geheimnisse. Sie wollte unbedingt wissen, ob ich ein Geheimnis habe. Meine diplomatische Antwort war erstmal, wenn ich dir ein Geheimnis erzähle, dann ist es ja keins mehr. Eines aus der Jugend erzählte ich ihr dann doch, aber ich hatte den Eindruck, das reicht ihr nicht. Nun fragte ich sie, ob sie denn auch ein Geheimnis hat, welches sie bewahren möchte. Ja, antwortete sie, von Mama. Ich darf es aber niemals erzählen. Ich fragte sie, wie es ihr damit ginge, und sie sagte, nicht gut. Bis heute habe ich ein ungutes Gefühl, gleichzeitig aber keine Idee, ob sich das Problem lösen lässt. Wie könnte ich mich als Erwachsener und als Oma verhalten? Nochmal, Frau Steinmetz, die wichtige Kinderfrage.
Ja, ist doch, doch ganz interessant. Ne? Man sieht es dann bei Kindern, wie komplex doch Geheimnisse sind, ne? Dass wir als Erwachsene vielleicht da jetzt eher schon Umgang mit haben. Ich meine, das hört sich natürlich, könnte natürlich jetzt eine bedenkliche Situation sein. Das könnte natürlich auch sein, dass Kinder das einfach so ein bisschen dramatischer sehen, ne? Und vielleicht die Mutter einen teuren Mantel gekauft hat, aber nicht möchte, dass das jemand weiß oder ne, sowas in die Richtung gemacht hat. Also ich würde jetzt, glaube ich, anstelle der Oma vielleicht nicht das Geheimnis per se nochmal ansprechen, sondern den Umgang damit. Ne? Zu sagen, Enkelin, du hast gesagt, es geht dir nicht gut mit was. Wie geht es dir denn jetzt damit? Ne? Und dann kommt vielleicht raus, vielleicht war das irgendeine Kleinigkeit oder vielleicht hat die Mutter auch irgendwas vergessen oder verloren und es ist jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig. Oder wenn das tatsächlich, wenn die Enkelin noch sagt, mir geht es weiterhin nicht gut damit, dann zeigt es doch, dass irgendwas Schwerwiegenderes noch Fortlaufenderes da sein muss. Also ich würde vielleicht eher auf die Gefühle der Enkelin abzielen erstmal und nicht auf das Geheimnis, weil dann macht die Enkelin vielleicht dicht und sagt, ich darf das aber doch nicht sagen. Ich darf ja sagen, wie es mir geht. Ne? Die Enkelin darf ja sagen, wie sie sich fühlt.
Und wenn es jetzt was Schwereres ist, was mache ich dann? Ja, oder was macht die Oma dann?
Ja, das muss man dann natürlich sehen, ob man dann überhaupt helfen kann, ne? Ob es was Abgeschlossenes ist. Vielleicht hat die Mutter was Dummes gemacht, was jetzt aber nicht mehr zu ändern ist. Ne? Dann müsste man vielleicht eher schauen, dass es der Enkelin besser geht damit, das jetzt geteilt zu haben. Oder es ist eine fortlaufende Situation. Ne? Vielleicht ist die Mutter krank oder hat irgendwelche anderen Probleme, wo man dann sagen kann, okay, du hast das jetzt ausgeplaudert, aber dafür kann ich jetzt immerhin helfen in der Situation oder kann das zumindest versuchen. Also da sind doch jetzt viele so komplexe Facetten, an die man versuchen muss, ein bisschen ranzukommen.
Frau von Goldbeck.
Ja, das würde mir auch einfallen. Als die Großmutter würde ich vielleicht das Kind fragen, ob ich mit der Mutter reden soll. Ja, weil mir wäre doch, wenn ich dann in das Gespräch mit der Mutter käme als die Großmutter, würde ich sagen, du musst mir dein Geheimnis nicht sagen. Aber was nicht sein darf, ist sozusagen, dass du das Kind in irgendeiner Weise über die Maßen belastest. Ja. Und und dann kann die Mutter entscheiden, ob sie es dann das Geheimnis erzählt oder einfach nur reflektiert darüber, dass das Geheimnis, was sie ihrer Tochter anvertraut hat, eben dann doch vielleicht zu schwer ist für ein 11-jähriges Kind. Ja, so wie eben auch auf der professionellen Ebene kann ich ja auch von meiner Schweigepflicht entbunden werden, wie jeder Arzt auch und jeder Therapeut, jede Therapeutin. So kann vielleicht die Mutter dann oder die Tochter damit entlastet werden. Ja.
Sissi Brosio ist unsere letzte Anruferin heute. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich grüße Sie. Ihre Geschichte zu Geheimnissen?
Ja, genau. Ich möchte das Ganze gerne mal von der anderen Seite belichten, nämlich ungewollte Geheimnisse, die oft leider mit ins Grab genommen werden. Weil meine beste Freundin hat jetzt vor 4 Tagen ihr 2. Buch rausgebracht. Und darin geht es um die Geschichte ihres Uropas, den sie eben selber nie kennengelernt hat, aber durch alte Schriften, weil er auch im Krieg war eben, oder durch alte Briefe, ein bisschen was über sein Leben herausfinden konnte und jetzt darüber eben auch einen Roman verfasst hat. Mhm. Und ich fand das Thema eben ganz spannend, dass ja quasi diese Geheimnisse, die er jetzt in seinem Leben hatte, eigentlich ja gar keine aktiven Geheimnisse waren oder sein sollten, ne? Aber jetzt doch sind, da er leider halt einfach das nicht mehr mitteilen konnte mit seiner Familie, mit seinen Enkeln jetzt zum Beispiel.
Und dieses Buch handelt praktisch von den Lebensgeheimnissen des Uropas.
Ja, genau, also von diesem ganzen Leben. Das heißt, gestern ist die neue Zukunft und da hat sie jetzt quasi 3 Jahre ihres Lebens reingesteckt, nur Recherche, nur herauszufinden, was genau da hätte passiert sein können. Natürlich kann man nicht alles ergründen, aber eben versuchen, so weit wie möglich das Ganze ein bisschen zu rekonstruieren.
Wissen Sie, welche Folgen das für Ihre Freundin hatte? Also hat sie das irgendwie verändert in dem Moment, in dem sie praktisch die Lebensgeheimnisse des Uropas ausgesprochen und niedergeschrieben hat?
Ich denke schon allein, dass sie sich mit ihm so beschäftigt hat, hat sie auch gemeint, das brachte ihn ihr näher, obwohl sie ihn ja nie kennengelernt hat, war es dann trotzdem jetzt so, wie als würde sie ihn kennen, wie als würde sie ihn, also wenn sie ihn jetzt treffen würde, würde sie ihn in den Arm schließen. Es wäre eine Person, der sie dadurch näher gekommen ist, indem sie eben teilhaben durfte an seiner Lebensgeschichte, an seinen Lebensgeheimnissen.
Mhm. Frau von Goldbeck, hat sie dadurch auch geschafft, dass der Opa auch über den Tod hinaus selbstbestimmt blieb?
Ja, in gewisser Weise schon. Andererseits ist es halt auch diese Geheimnisse, gerade aus dem Krieg, was immer das war, die belasten ja auch die nachfolgenden Generationen. Natürlich unmittelbar die Familie, die dann, als er zurückkam aus dem Krieg, das, auch wenn er nichts ausgesprochen hat, gespürt hat, da ist was, was ihn belastet, die davon ihrerseits auch belastet wurden dann durch das Verhalten oder so irgendwas, durch nächtliche Träume und so weiter. Aber ein Stück weit, ja, hat er selbst bestimmt, ja. Aber natürlich ist das ja auch damals so geprägt gewesen von dem Bild, was man hat, darüber erzählt man nicht und Männer müssen stark sein und die schlucken es halt lieber runter oder behalten es für sich. Ja.
Frau Brosio, vielen Dank. Wir kaufen uns das Buch.
Ich habe zu danken.
Dankeschön. Matthias Klaus, Sterbebegleiter, der schließt heute diese Sendung mit einer langen Mail. Ich kam zum ersten Mal in eine Familie. Der Vater und Ehemann war schwer an Krebs erkrankt und lag todkrank in seinem Pflegebett. Ich kam zum ersten Mal in diese Familie und vor dem Gespräch mit dem Sterbenden führte ich im Wohnzimmer ein Gespräch mit der anwesenden Familie, die mir die Krankengeschichte und die Ausweglosigkeit einer Heilung erzählte. Nach gut 20 Minuten hielt mich die Ehefrau zurück und erzählte mir, dass ihr Mann gar nicht wisse, wie schwer es um ihn steht und sie mit ihm vereinbart hatten, dass sie, wenn er wieder gesund sein wird, eine Reise nach Hamburg und dort eine Hafenrundfahrt machen werden. Das würde ihn aufbauen. Ich soll ihn also bitte nicht sagen, wie es tatsächlich um ihn steht. Ich betrat dann mit dieser Auflage sein Zimmer und wir hatten fast eine Stunde ein sehr gutes erstes Gespräch. Er erzählte mir von sich, von der Diagnose und der vermeintlichen Ursache seiner schweren Krankheit. Zum Schluss hielt er mich fest und bat mir, seiner Familie nicht zu erzählen, wie schlecht es um ihn stünde. Die würde eine Reise nach Hamburg mit ihm planen, die er sicher niemals antreten werde. Aber diese Beschäftigung damit täte seiner Familie sehr gut. Ich habe mich von ihm verabschiedet und, wie auch seiner Frau, zugesagt, sein Geheimnis für mich zu behalten. 6 Wochen später und nach einigen Besuchen starb der Mann. Es war eine schöne Beerdigung. Schöne Geschichte. Vielen Dank, Matthias Klaus. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben an unserer Sendung über Geheimnisse. Dankeschön, Frau Steinmetz und Frau von Goldbeck. Und ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Vielen Dank.